Paulina Stuhlin in Echtzeit, Teil 79, 2022, 30.05. Eine Woche ist vergangen seit der Druckdatenabgabe. Die Tatsache, dass diese einjährige Tortur nun wirklich vorbei ist, fängt an, auch emotional bei mir einzusickern. Jeden Tag wache ich ein bisschen entspannter auf und jedes Mal, wenn mich der eingeschliffene "So, jetzt mal wieder ran an die Arbeit" Impuls ergreift, schießt zwar wieder kurz Stress in mir hoch, doch ich genieße es dann umso mehr, mich kurz darauf daran zu erinnern, dass ich ja fertig bin. Ein bisschen wie aus einem Albtraum zu erwachen, sich heilfroh im sicheren Bettchen vorzufinden und so lange ausschlafen zu können, wie man will. Abgesehen von der Lohnarbeit, der Reiseplanung und der OP-Vorbereitung habe ich gerade keinerlei Verpflichtungen. Und wenn ich wollte, könnte ich tagelang unproduktiv herumexistieren. Was ich natürlich nicht will. Ach, welch Luxus, nicht unter Zeitdruck zu stehen und einfach gnadenlos herumtrödeln zu dürfen. 31.05. Heute Mittag am Fachbereich, an dem ich studiert habe, einen Vortrag über meinen Werdegang gehalten. Hat meinem Ego geschmeichelt, dass der Raum schön voll war, mir aufmerksam zugehört wurde und im Anschluss viele Fragen gestellt wurden. Leiter der Veranstaltung war Frank, ein Professor, bei dem ich 2011 einen Entwurfskurs gemacht habe. Ich hatte mich damals mit der Verschandelung Darmstadts durch den übermäßigen Autoverkehr beschäftigt und aus meinen Ergebnissen einen Comic gemacht. Mit dieser Arbeit bin ich ziemlich aufs Maul gefallen, weil ich gnadenlos unterschätzt habe, was für eine aufwendige Arbeit das Schreiben ist. Es war, nach meiner Comic-Premiere 3 Jahre zuvor, einer Adaption von Jost Ein-Garders Kurzgeschichte Theobald und Theodor, nicht nur das erste Mal, dass ich eine eigene Geschichte kreierte, ich inszenierte mich zudem direkt selbst als Hauptcharakter und thematisierte in meiner geliebten Metaebenen-Erzählungsmanier, wie ich gerade einen Kurs besuche, in dem ein Comic über meinen Autohass entsteht. Der interessanteste Part dieser Erzählung war die Stelle, an der ich zeigte, wie ich mich an der Aktion Stadt statt Parkplatz in der Grafenstraße beteiligte, mir ordnungsgemäß ein Parkticket zog und daraufhin auf eine der Autoabstellflächen mit weißer Farbe ein lachendes Gesicht malte. Besonders schön war die Szene, in der ich, true story, von verwirrten Polizisten umzingelt und aufgefordert wurde, mit dem Malen aufzuhören, da das Sachbeschädigung sei. In der Realität musste ich ein paar Monate später 500 Euro Strafe für die sachgerechte Entfernung meines Bildes bezahlen, die der Erste der TU Darmstadt freundlicherweise übernommen hat. Sonst war dieser Comic ziemlich fad bis kitschig, und ich fand trotz tausender Versuche, diese ziellose Geschichte befriedigend abzubinden, einfach kein gutes Ende. Dieser Misserfolg hat mir gehörig Respekt vor der Kunst des Erzählens eingeflößt und dazu geführt, dass ich mich in späteren Semestern gezielt in Drehbuchschreib- und Storyboarding-Kurse eingewählt habe, um tiefer in die Materie einzudringen. Ich beschäftigte mich mit dem Konzept der Heldenreise, basierte meine erste Graphic Novel mindestens eine Sekunde darauf und wählte es als Thema für eine meiner beiden mündlichen Diplomprüfungen. Nach dieser intensiven Beschäftigung wurde ich dieser bestimmten Art des Plotschmiedens überdrüssig, in der Details nicht für sich selbst stehen, sondern stets dem Ziel dienen, die große ganze Message zu transportieren, in der jedes Geschehen einem Zweckzwang unterliegt, alles rausgekürzt wird, was nicht auf direktem und effizienten Wege zum nächsten Plotpoint überleitet. Gespräche sind in den schlimmsten Beispielen dieser Gattung aller natürlichen Eigenheiten entkleidet. Menschen sprechen so, wie sie niemals sprechen würden. Charaktere müssen einen Entwicklungsbogen durchmachen, an dessen Ende eine wichtige Lektion steht. Alles hat seinen Sinn. Also genau nicht wie im echten Leben. Von dieser Art Storytelling kehrte ich mich in meiner darauffolgenden Phase ab, in der ich mich an anekdotischen Kurzcomics ausprobierte. Ohne Moral der Geschichte, keine Pointen, vignettenhaft, mehr Spaziergänge als Reisen. Wichtige Vorbilder dafür waren Richard Linklaters Before-Trilogie und Louis C.K.'s Serie Louis. Jemand, der mich damals sehr bestärkt hat, war meine ehemalige Kommilitonin Alicia, die mir herzallerliebste Nachrichten schrieb, als ich diese Kurzcomics erstmals auf Facebook postete und meinte, sie könne es kaum erwarten, den nächsten zu lesen. Daraufhin haute ich einen Kurzcomic nach dem anderen raus und fand immer mehr in eine Erzählweise hinein, in der ich mich zu Hause fühlte. Diese erzählerische Umorientierung verhalf mir, 2013, im Zuge eines gigantischen Inspirationsschubs, The Right Here, Right Now Thing aus mir herauszupressen und es innerhalb eines halben Jahres, ungesehen von anderen Augen, in ein Büchlein zu verwandeln. Als es rauskam und mir etliche Leute rückmeldeten, wie sehr sie sich darin wiederfanden, war das für mich der endgültige Beweis, dass ankommt, was ich aussende. Ich fühlte mich verstanden. Das Vertrauen, das daraus erwuchs, war die tragende Säule, die es mir ermöglichte, 5 Jahre ohne Feedback von anderen an bei mir zu Hause zu arbeiten. Nach dem Vortrag hing ich noch ein bisschen mit Caro ab, der Studentin, die darauf gepocht hatte, mich einzuladen, und machte mich mit einem schönen Schulschwänzgefühl, weil ich aufgrund dieses Termins an der Hochschule heute nicht in der Betreuung arbeitete, auf einen Spaziergang zum Oberfeld auf. Ich kam mir ein bisschen schäbig vor, als ich das fast vollflächig gelbe DIN A1-Poster, das die Veranstaltung mit mir in nichtssagender hellgelber Typografie ankündigte und mir kurz zuvor feierlich geschenkt wurde, in der nächsten Mülltonne entsorgte. Aber es wäre mir einfach zu bescheuert vorgekommen, diese riesige Rolle aus Höflichkeit an meiner Wohnung zu horten. Am Nachmittag fuhr ich nochmal zum Fachbereich, um eine Vernissage zu besuchen, bei der meine ehemalige Lieblingsprofessorin ein Buch vorstellte, das sie mit einer Kollegin kreiert hat. Gute Übung in Ambiguitätstoleranz. Meine über die Jahre bewahrte Verehrung dieser Frau, die schon an borderline-typische Idealisierung grenzte, wurde mit einem aufrichtigen Unbeeindrucktsein davon konfrontiert, was sie da präsentierte. Es war nicht grottig oder so, aber in Anbetracht dessen, welch große Stücke ich auf ihre Meinung hielt, hat es mich doch stark unterwältigt. Es ging um sogenannte Table Games, also Arrangements, die die beiden Professorinnen, ihre StudentInnen aus allem Möglichen tant, vom PlayStation-Controller über Teebeutel zur Polly Pocket-Dose, auf eine abgesteckte Fläche legen ließen. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der entstandenen Werke wurden daraufhin von den beiden Professorinnen künstlerisch erforscht und die daraus gewonnenen Erkenntnisse in poetische Sprache sowie typografische Form gefasst. Bemerkenswert fand ich die Beobachtung, dass viele Kompositionen den Hang aufwiesen, die Ränder der vorgegebenen Fläche zu meiden und die Objekte stattdessen lieber schön sicher innerhalb der Grenzen, tendenziell in der Mitte, anzuordnen. Dabei ist es ja gerade, das war eine meiner Lieblingserkenntnisse aus dem Fach 2- und dreidimensionales Gestalten, besonders reizvoll, Dinge in den Anschnitt eines Formats zu setzen. Man erzeugt damit die Illusion, dass das Bild ein ausgestanztes Fragment einer noch viel weitreichenderen Wirklichkeit ist. Außerdem interessant, dass die Abstände zwischen den Table-Game-Elementen häufig sehr gleichmäßig gewählt wurden. Das erinnerte mich daran, wie ich mit Anfang 20 die Decke eines Kifferladens mit einem Sternenhimmel bemalt habe und mich dabei immer wieder aus dem Autopilot ins bewusste Gestalten aufscheuchen musste. Wenn ich nämlich nicht darauf achtete, übernahm ein innewohnender Ordnungssinn und ich setzte die Sternenkleckse in ähnliche Abstände zueinander, was dem Ganzen mehr die Anmutung eines Pünktchenmusters statt einem echt aussehenden Himmelszelt verlieh. Genauso beim Zeichnen von Sommersprossen. Man muss sich immer wieder aus der Routine reißen, um die Illusion von Chaos zu erzeugen. 2.6. Flug nach Peru gebucht. Frankfurt-Madrid, Madrid-Lima, Lima-Iquitos. Mir ist schwindelig vor Aufregung und Sorge, dass ich bei den etlichen Optionen irgendwo ein Häkchen falsch gesetzt habe. Aber größtenteils fühlt es sich fantastisch an, das jetzt endlich festgemacht zu haben. Irre, wie diese Schnapsidee von vor ein paar Monaten Gestalt annimmt. Den ganzen Tag immer wieder zum Gedanken an die Reise zurückgekehrt, wie an die Erinnerung an eine Verliebtheit. 5.6. 2 Wochen ist es nun her, seit ich die Comic-Druckdaten abgeschickt habe. Obwohl ich den stampfenden Arbeitsrhythmus immer noch in mir pulsieren fühle, habe ich es inzwischen doch geschafft, aus dem absoluten Produktivitätsmodus auszusteigen. Teilweise kanalisiere ich meinen Schaffensdrang in meinen Podcast und das Kreieren einer Lesungsversion des Freibad-Comics. Ansonsten viel Sport, Spaziergänge, Hausarbeit, Freunde treffen und sonstige Erledigungen. Zur Ruhe kommen, not so much. Beziehungsweise nur mit meinem guten alten Duo Social Media plus Essen. Ich will es nicht komplett verdammen, weil es mir in geringen Dosen wirklich hilft, auf unkomplizierte Weise zu entspannen. Aber in dieser Kombo steckt für mich nach wie vor viel Potenzial, Suchtcharakter anzunehmen. Und ich muss mich ständig daran gemahnen, es nicht zu übertreiben. Die Traurigkeit von vor ein paar Wochen hat sich in eine neue gewandelt. Während ich noch vor kurzem darüber klagte, in einem Korsett aus Pflichten eingeschnürt zu sein, bedrückt mich nun die Formlosigkeit meines Alltags. Das Gehetztsein war furchtbar, aber dass jeder Tag klar strukturiert, jeder Handgriff auf ein Ziel ausgerichtet war und ich in jedem Moment gewusst habe, was als nächstes zu tun ist, hat mir doch sehr viel Seelenfrieden beschert. Mich im Tüchtigkeitshamsterrad abzustrampeln, hat mir gute Ausreden geliefert, mich nicht mit meinen Issues auseinanderzusetzen. Und ich beobachte, wie ich mich auch nun, da ich alle Zeit der Welt habe, krampfhaft von einem Punkt zum anderen scheuche. Immer irgendwas machen, immer in Bewegung sein, damit der Wirbel aus tausend Kleinigkeiten nicht verweht und den Blick auf das nackte Nichts freigibt. Eine der Erledigungen, mit denen ich mich gestern auf Trab gehalten habe, war, ein Porträt von Damia zu zeichnen, als nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Allein darüber nachzudenken, wie ich das Bild gestalten möchte, rief in mir schon genau die Art Beklemmung hervor, von der ich mich in den letzten zwei Wochen halbwegs lösen konnte. Und als es an die Umsetzung ging und ich das Grafiktablett anschaltete, ergriff mich ein an Ekel grenzender Widerstand. Nicht unbedingt gegen das Zeichnen, sondern dagegen, nun wieder etwas abliefern zu müssen, mit dem ich meine Fähigkeiten unter Beweis stelle und mit dem ich so lange werde ringen müssen, bis es ansehnlich ist. Und auch hier half mir wieder mein guter alter Freund der Kohlrabi, mich durch das finstere Tal zu schleppen. Es gelang dann nicht brillant, aber zumindest so passabel, dass ich es durchwinken konnte, ohne in allzu tiefer Scham zu versinken. Das hat mir die Arbeit am Freibad-Comic wie vielleicht nichts anderes als Lektion mit auf den Weg gegeben. Bei aller Motivation, das Beste zu geben, mich auch immer wieder von meinen hohen Ansprüchen loszureißen und egal zu sagen. Akzeptieren, dass vieles nicht so gelingt, wie ich es gerne hätte. Und es vernünftiger ist, Makel hinzunehmen und weiterzumachen, anstatt sich an Details aufzuhängen und dafür nur im Schneckentempo oder überhaupt nicht voranzukommen. Bas Joe, sagen, trainieren. Lernen, zufrieden zu sein, auch wenn die Dinge nicht perfekt sind. Am Abend Damians Geburtstagsfest, das er in der Villa von Tabeas Mutter feierte. Ich bekam von seinen Töchtern eine Führung durch das Haus und musste, den Blick meiner Mutter in mir spürend, mehrfach innerlich den Kopf darüber schütteln, wie viel Unordnung in diesen elegant geschnittenen Räumen herrschte. Die bildschöne architektonische Schlichtheit war an allen Ecken vollgerümpelt und verdeckt mit viel zu viel Zeug, das wahrscheinlich noch Dekaden unbenutzt an Ort und Stelle liegen wird. Eines meiner Highlights war ein Gespräch mit zwei lieben Menschen, die ich vorher noch nicht kannte und mit denen ich irrsinnig gut in Flow über das Geschichtenerzählen in Comic, Film und Literatur geriet. Der weibliche Part des Paars, Shadi, berichtete, dass sie kürzlich einen Liebesroman geschrieben habe, nur für sich. Anfänglich habe sie der Hauptfigur ihren eigenen Namen gegeben, fand es jedoch im Laufe des Prozesses befreiend, diese Verknüpfung zu sich selbst zu lösen. Erinnerte mich an den Ratschlag von Doris, sich das Schreiben über schmerzhafte Dinge, die einem widerfahren sind, dadurch zu erleichtern, indem man von sich selbst in der dritten Person schreibt. Shadis Freund Fabio berichtete von seinem gescheiterten Traum, Profi-Basketballer zu werden, seinem Intermezzo als Postbote und dass er nun in einem Bürojob gestrandet sei. Seine Sportleidenschaft habe sich inzwischen zu einer Liebe zum Film gewandelt, dass man seinen leuchtenden Augen ansah, als er über die visuelle Sprache von Better Call Saul schwärmte. Auf meine Frage, wofür die beiden am liebsten berühmt wären, antwortete sie, Schriftstellerin, und er, Regisseur. Ja, Leute, die die Magie der Kunst ernst nehmen, sind mir einfach echt die Liebsten. Der andere Höhepunkt des Beisammenseins war, als Dasha, die gerade ein Musikstudium abgeschlossen hat, ihr Akkordeon herausholte und erst Happy Birthday, dann zwei herzzerreißende russische Volkslieder und schließlich ein schmackiges Arbeiterlied spielte. Damian und Tabea sangen aus voller Kehle mit, und ihm war sichtlich gelungen, was er sich für diese Veranstaltung vorgenommen hatte, sich mal richtig feiern zu lassen. 6.6. Gestern Treffen mit meinem Vater, seiner Freundin Martha und meiner Schwester Socha zum Mittagessen. Ich merke, wie sich auch in dieser Hälfte meiner Familie unsere Beziehungen zueinander verbessern, inniger werden, wir weniger aneinander geraten. Das liegt von meiner Seite aus vor allem am Entschluss, den ich vor ein paar Jahren gefasst habe, um fast jeden Preis ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern zu haben. Dieses über allem thronende Ziel lässt mich ihnen allgemein wohlwollender begegnen, mich schneller dabei erwischen, wenn ich meine inneren Konflikte auf sie projiziere, als auch gelassener über Bemerkungen hinwegzusehen, über die ich früher einen Aufstand angezettelt hätte. Gestern zum Beispiel fragte mich mein Vater, wo man in Darmstadt Gurken zum Einlegen finden könne. Bisher habe er sie immer in einem russischen Geschäft gekauft, aber das wolle er nun nicht mehr. Innerlich schon mit den Augen rollend fragte ich, warum? Er überlegte lange und antwortete dann, er habe in letzter Zeit viele scheußliche Dinge über Russen erfahren. Ich lenkte ein, dass es sich da wohl eher um Übeltaten des russischen Staates gehandelt habe, der nicht gleichzusetzen mit seinen BewohnerInnen sei, worauf er mit angeekeltem Gesicht meinte, nein, auch die Menschen, die seien verseucht von der ganzen Propaganda, schon früher und jetzt auch. Ich hob vielsagend die Augenbrauen und wollte schon mit 1000 Gegenargumenten aufwarten, entschied mich dann aber dagegen und ließ es dabei bewenden. Als Zeichen an ihn und an mich, dass ich nicht hier war, um politische Differenzen auszufechten, sondern unsere Vater-Tochter-Beziehung zu pflegen. Ich verhielt mich auch sonst ungewohnt. So machte ich mich nach dem Teetrinken nicht wie sonst so schnell wie möglich auf den Weg nach Hause, sondern ließ mich widerstandslos nieder in der familiären Bresigkeit, in der wir auf der Couch flezend Nichtigkeiten erörterten. Erst als wir noch beschlossen, einen gemeinsamen Spaziergang zu unternehmen, übernahm ich in alter Manier die Initiative und gab uns allen einen Ruck, um uns aus diesem Sumpf der Gemütlichkeit zu erheben, die in Langeweile abzusaufen drohte. Vielleicht wird mein Vorwärtspreschen von den anderen ja nicht nur als lieblose Absage ans Zusammensein gedeutet. Vielleicht sind sie auch dankbar, dass ich den Job übernehme, uns aus der Verklumpung herauszureißen und die Dinge in Bewegung zu bringen. Martha bestätigte meine Ahnung, dass ich nicht die Einzige war, die nach Szenenwechsel dürstete, als sie meinte, sie käme nicht mit, da sie jetzt Zeit für sich brauche. Und so fuhren wir nur zu dritt an die Rosenhöhe, um uns dort ein bisschen die Beine zu vertreten. Wir erreichten das Rosarium in malerischer Frühsommernachmittagsstimmung. Unser Vater pflückte aus dem Beet der polnischen Partnerstadt Płock jeweils eine Walderdbeere, die wir feierlich verspeisten, wie sonst die Oplaten zu Weihnachten und Ostern, mit denen wir uns gegenseitig füttern und dem anderen dabei etwas wünschen. Innerhalb einer Viertelstunde braute sich jedoch eine gigantische dunkelblaue Wolkenfront über uns auf, die sich kurze Zeit später in einem gewaltigen Gewitter entlud. Dem ersten Platscher folgte ein duschenartiges Strömen. Unsere Schritte wurden immer schneller. Wir kicherten über den sich zuspitzenden Ernst des Wetters und innerhalb von Minuten regnete es so stark, dass sich mein Blickfeld zu schräg nach unten schießenden Diagonalen verwischte. Wir rannten zum Auto. Mein Vater fummelte ungeduldig am Schloss der Fahrerseite. Meine Schwester und ich auf der anderen Seite darauf wartend, bis sich endlich die Tür öffnete und wir Einlass ins Trockene fanden. Nach gefühlten Ewigkeiten blickte er auf und rief uns durch das Regenrauschen zu. »Falsches Auto!« Uns fiel unser Irrtum auf. Wir fanden das richtige Auto und lachten uns kaputt, während wir durch das durchflutete Darmstadt nach Hause fuhren. 9.6. Vorbereitungstermin für die OP, in dem ich diverse Stationen abarbeiten musste. Von der gynäkologischen Ambulanz zur Patientenaufnahme, zum Gespräch mit der Ärztin, in dem ich zu meinem Grauen erfuhr, dass ich einen Blasenkatheter erhalten werde, sowie nach dem Eingriff ein paar Tage ein Wundflüssigkeitsbeutel aus meinem Inneren herausragen wird. Zweiteres ist mir schon von meinem Ellbogenbruch von vor 11 Jahren vertraut. Die Erinnerung hat sich tief in mich eingefräst, was für ein brutaler Schmerz es war, als mir der Schlauch mit einem Ruck herausgezogen wurde. Ob ich in der Zwischenzeit genug Tapferkeitsskills angesammelt habe, um diesmal in diesem Moment nicht die ganze Station zusammenzubrüllen? Danach zur Anästhesistin, noch eine Urinprobe abgegeben und schließlich meine Akte zur Station gebracht, auf der ich liegen werde. Gegen Ende beim Warten ein bisschen geweint, aus Angst vor der Mischung aus Schmerzen und Langeweile, die mir bevorsteht. In der Betreuung Abfuck darüber, dass eine Mitarbeiterin auf der Arbeit erschienen ist, obwohl jemand, mit dem sie zusammenwohnt, gestern positiv auf Corona getestet wurde. Furcht, dass ich mich auch infiziere, die OP deswegen verschoben werden muss und ich nicht genug Zeit bis zum Abflug nach Peru haben werde, um vollständig zu verheilen. Ich darf mich gerade genau bei dem Verhalten beobachten, das der spirituelle Life-Coach Michael Singer so gerne ins Lächerliche zieht. Ich will das Universum mit aller Gewalt dazu zwingen, nach meiner Pfeife zu tanzen und bin furchtbar beleidigt, wenn ihm einfällt, meinem Willen nicht zu gehorchen. Ich bin so fixiert auf mein Wunschkonzert, dass ich die kleinste Abweichung davon als Durchkreuzung meines gesamten existenziellen Entwurfs empfinde. Wenn Gott Pädagoge ist, bietet sich ihm hier die Chance, mir mal eine deftige Lektion im »sich drauf einlassen, was ist« aufzudrücken. Nebenbei ist aber auch vieles Superspitzenklasse. Gestern zu einem Literaturfestival in Innsbruck eingeladen worden, bei dem auch Doris anwesend sein wird. Am Tag davor einen großartigen Drehtag für die Doku über Naaman gehabt, an dem ich die von mir hochverehrte Zeichnerin Johanna Krimmel kennenlernen durfte. Und endlich die Bestätigung vom Ayahuasca Center bekommen, dass ich einen ganzen Monat dort bleiben kann. Vielleicht wird doch alles perfekt. 10.06. Ich verspüre, wie so oft vor einschneidenden Ereignissen, das Bedürfnis, mich für die OP und auch schon immer mehr auf die Reise, so gut es geht, vorzubereiten, alle möglichen Szenarien durchzugehen, um rundum gewappnet zu sein. Und es fühlt sich, und das in diesem Zusammenhang auch nicht zum ersten Mal, an, als würde ich bald sterben und gerade meine letzten Angelegenheiten regeln. Vor allem die Wohnung möchte ich von Altlasten befreien, den Müll rausbringen, nicht mehr gebrauchte Verknüpfungen auf meinem Desktop löschen, abgearbeitete To-Do-Listen wegschmeißen, aber auch mich für die bevorstehenden Stunden der Krankenhausödnis preppen, indem ich meinen Vater bat, mir sein Tablet zu leihen, meinen Netflix-Account reaktivierte, mir eine Augenmaske kaufte, weil ich aufgeschnappt habe, dass das hilft, an fremden Orten zu schlafen, und ein Spotify-Abo abgeschlossen habe, um Zugriff auf mehr Hörbücher zu haben. Außerdem bat ich Hassan in den letzten beiden Trainingseinheiten, einen besonderen Schwerpunkt auf das Dehnen und Stärken meiner Körpermitte zu legen und möchte mich in diesen letzten Tagen vor dem verordneten Stillstand so viel bewegen wie möglich, um mich so weit zu ermüden, dass ich das ungewohnt lange Herumliegen ertragen kann. Beim Joggen das Hörbuch »Gebrauchsanweisung für die Welt« von Andreas Altmann angefangen. Erst himmelhoch jauchzende Begeisterung über seine gnadenlose Ehrlichkeit und sein funkensprühendes Brennen fürs Leben, doch nach einer Viertelstunde Zuhörens steile Talfahrt auf der Sympathieskala, als er seine Verwendung des generischen Maskulinums in Altherrenmanier damit erklärte, er würde sich nicht der grassierenden Gender-Gaga-Hysterie beugen. Kurzer Impuls, das Hörbuch zu beenden, dem ich jedoch nicht nachgab, um meine Fähigkeit zu trainieren, mich auch von Menschen bereichern zu lassen, mit deren Meinungen ich in wesentlichen Punkten nicht übereinstimme. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Allein für eine Stelle, an der er sich sehr unschmeichelhaft darstellte und im Zuge dessen meinte, die Aufgabe des Autors sei es, die Wirklichkeit zu zeigen und nicht sich als moralisch Hochbegabter hervorzutun. Annette hat mir die Verlagsvorschau zugesendet, in der ein erster Blick in den Freibad-Comic abgedruckt ist. Leider will sich in mir noch nicht so recht Vorfreude für die Veröffentlichung des Buches breitmachen. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich damit zufrieden bin. 11.06. Heute Nacht davon geträumt, mit meiner Chefin in Konflikt geraten zu sein, weil sie auf meine Anfrage nach Extraurlaub pampig entgegnete, dass es jetzt auch mal reiche mit der Sonderbehandlung und dass ich mich bezüglich meiner Arbeit in der Betreuung mehr ins Zeug legen sollte. Ich entgegnete ihr im Traum mit Worten, die ich mir schon seit geraumer Zeit auch in der Wirklichkeit zurechtlege, für den Fall, dass sie in der Zukunft mal nicht so verständnisvoll und wohlwollend auf meine Bitten reagieren sollte, mich für meine Comic-Karriere oder mein privates Vergnügen freizustellen. Und zwar, dass ich mich schon seit langer Zeit in diesem Posten langeweile, unterfordert fühle und es angesichts der mickrigen Bezahlung sowie lukrativer Aussichten im künstlerischen Bereich für sinnvoll erachte, mich beruflich neu zu orientieren. Es war ein befriedigendes Gefühl, im Traum diese schon lange in mir gärende Fantasie auszuprobieren. So richtig fühlte es sich an, dass ich in meinem Morgengebet beschloss, mich heute hochoffiziell für die Möglichkeit zu öffnen, diese meine nun schon seit 11 Jahren ausgeübte Tätigkeit zugunsten von etwas Neuem zu beenden. Ohne Ungeduld, so schnell wie möglich abzuhauen und die nächstbeste Möglichkeit, anders Geld zu verdienen, zu ergreifen. Das Neue muss mich schon überzeugen. Ich gäbe ihm aber bei vergleichbarer Qualität der Arbeit oder ähnlicher Vergütung den Vorzug, einfach weil es etwas Neues ist. Um ehrlich zu sein, schlummert auch einiges an Gram darüber in mir, jahrelang finanziell und statusmäßig in diesem Beruf so wenig wertgeschätzt worden zu sein. Ich habe keinen Bock mehr, das bescheidene Aschenbrödel zu spielen, das sich aus Herzensgüte damit zufrieden gibt, sich trotz hoher Qualifikationen für einen Mindestlohn die psychologischen Strapazen einer Sozialarbeiterin aufzubürden. Ich habe diesen Job durchgespielt. Jetzt ist das nächste Level an der Reihe. 13.10. OP-Tag. Kurz nach 6.30 Uhr morgens wurde ich im Wartebereich der Frauenklinik aufgerufen und in ein menschenleeres Dreibettzimmer gebracht, wo mir eröffnet wurde, dass ich für 11 Uhr eingeplant war. 4 Stunden totzuschlagen also. Ich räumte meinen Kram in die Schränke, zog mir ein Chillkleid an und versuchte vergeblich noch eine Runde zu schlafen. Wenn ich wach bin, bin ich wach. Während ich so dalag, drängte sich mein guter alter Produktivitätszwang in den Vordergrund und pochte darauf, dass ich die Zeit doch dazu nutzen könnte, noch einen Spaziergang zu machen oder gar joggen zu gehen. Was für verschwendete Zeit sonst. Ich hatte mich in den letzten Tagen schon so gut es ging ausgepowert, in der Hoffnung, meine Kräfte derart zu erschöpfen, dass ich es vielleicht sogar genießen würde, ans Bett gefesselt zu sein. Doch es war immer noch ein Überschuss Energie in mir, und die wollte die letzte Chance ergreifen, sich zu verbrauchen vor der großen Ruhe. Meine Frage, ob es möglich wäre, die Station für die Zwischenzeit zu verlassen, wurde von einer Pflegerin jedoch strikt verneint, was ich erst ein bisschen enttäuscht, aber dann auch ein bisschen erleichtert hinnahm. Wenn ich schon von einer höheren Macht zur Untätigkeit gezwungen war, könnte ich auch jetzt schon damit anfangen. Außerdem vermittelte es mir, bei näherem Nachdenken, ein Gefühl von Sicherheit, durch das Verbot vor dem Risiko bewahrt zu sein, dass mir draußen etwas zustößt, das die OP verhindert. Da, wo ich war, war ich sicher. Wie zu erwarten, stellte ich mich sehr ungelenk darin an, Freizeit zu haben. Die Idee glimmte auf, hier im Krankenzimmer ein Krafttraining-Workout zu absolvieren, wurde jedoch vom Gedanken, dass jemand reinkommen könnte, während ich ächzend herumhampele, wieder verworfen. Ich hörte einen Podcast und dehnte mich dazu. Immer wieder überkam mich die Lust, mich in das Bett zu legen, doch ich verwehrte es mir, um mir die Position, in der ich die nächsten Tage würde verbringen müssen, für dann aufzuheben, wenn ich nicht anders kann. Schließlich fand ich einen Kompromiss, in dem ich mich auf den Bauch legte, eine Lage, die mir auch bald versagt sein wird. Nach ausgiebiger Grübelei fand ich dann sogar noch einen Gedankentwist, der mich von meiner Unfähigkeit erlöste, es zu genießen, hier einfach nur sinnlos herumzuliegen. Ich stellte mir vor, wie es wäre, wenn ich die 4 Stunden in einem vollen Wartezimmer auf einem unbequemen Stuhl verbringen müsste und wie ich es in dieser Situation als den größten Luxus empfände, allein in einem bequemen Bett mit allerlei Medien die Zeit abzuwarten. Es gelang mir nicht vollends, aber mehr als vorher, mein Schicksal anzunehmen. Um 10.30 Uhr kamen Pflegerinnen in mein Zimmer und verkündeten, dass es gleich losgehen würde. Ich schlüpfte in mein OP-Kleidchen, zog eine Haube auf und wurde ein paar Minuten später von einem tätowierten Muskelmann schwungvoll und dabei sehr präzise durch enge Gänge in den Vorbereitungsraum gefahren und in einer durch 2 kleine Vorhänge abgesteckten Nische neben den anderen PatientInnen geparkt. Wir sahen alle so gleich aus in unserer weiß-mintgrünen Krankenhausuniform. Während der Dreiviertelstunde, in der ich dort lag, bestaunte ich die vielen Details, die die Funktionalität dieses Raumes optimierten und belauschte die Befragungen, denen meine Leidensgenossen unterzogen wurden. Name, Geburtsdatum, ob man heute schon was gegessen habe und was für ein Eingriff vorgenommen werden soll. Jörg Hoffmann, 16. Juli 1947, den Tumor im Darm wegmachen. Viel krampfhaftes Gekicher und gezwungene Ungezwungenheit, um die über allem schwebende Nervosität zu überspielen. Dann kam ich an die Reihe, sagte brav meinen Text auf und wurde in eine Schleuse geschoben. Ich wechselte vom weichen Bett auf eine karge Bahre und von da an ging alles sehr schnell. Lächelnde Gesichter, die mich vor der Pforte des Schlachthauses empfingen. Geschäftiges Umwuseltwerden. Eine Anästhesiepflegerin stellte sich mir vor und fragte mich die Frage, die mir in dieser Situation bisher immer auf so eine schelmisch augenzwinkernde Weise gestellt wurde, nämlich, was für einen Traum ich mir für diese Narkose wünsche. Ich wählte meine Peru-Reise als Motiv. Sie fuhrwerkte weiter an mir herum und kommentierte, was sie tat, jedoch auf eine allzu aufgesetzte Art freundlich, die mir durch ihre offensichtliche Unstimmigkeit mit ihrem tatsächlichen Empfinden Unbehagen bereitete. Ich gab mir Mühe, ihr, wie allen mich umgebenden Personen, deren Gunst ich nun ausgeliefert war, möglichst wohlgesonnen zu begegnen, doch es ging nicht. Irgendwie hatte ich was gegen sie. Als ich vorsichtig fragte, ob sie mir den intravenösen Zugang auf der linken statt auf der rechten Hand legen könnte, schimmerte durch ihre überbetont verständnisvolle Antwort, dass das nicht möglich sei, so eine fiese Angepisstheit hindurch, als hätte ihr mein dummes Aufmucken gerade noch gefehlt. Kann gut sein, dass es eine Projektion war, aber ich hatte das Gefühl, dass sie mich nicht ausstehen konnte und sich mit aller Kraft zusammenreißen musste, um mir ihre Verachtung nicht offen vor die Füße zu kotzen. Sie erinnerte mich an irgendwen oder vielmehr an ein Konglomerat aus verschiedenen Leuten, die ich alle auf die eine oder andere Art mit Unechtheit und Hinterlist verband. Es half dann auch nicht unbedingt, dass sie mir unvermittelt eine Plastikmaske über Mund und Nase presste, unter der ich schlecht Luft bekam, und sie sich auf meinen reflexhaften Widerstand hin mit ihrem ganzen Körpergewicht entgegenstemmte. Mir war klar, dass sie es nicht böse meinte, aber ich konnte mich doch nicht des Eindrucks erwehren, dass es ihr gerade recht kam, dass sie mir diesen kleinen Gewaltakt antun konnte. Die erste Dosis der Betäubung schlug nicht an, was mich verwunderte, da ich erwartet hätte, dass ich durch meine einjährige Abstinenz hypersensibel für jegliche Art von berauschenden Substanzen sein würde. Also wurde mir die nächste Dröhnung eingeflößt, und wie bei den Drogenexperimenten meiner frühen Jugend fragten mich die Umstehenden im 10-Sekunden-Takt: Und, merken Sie schon was? Ich merkte nichts. Immer noch nicht. Und dann merkte ich was. 2 Stunden später schreckte ich aus einem wild wuchernden Gefühlsdschungel auf, im Sturzflug Richtung Wirklichkeit. Kurz bevor ich auf dem Boden der Tatsachen aufkrachte, ließ ich den letzten Zipfel meines Traumes los. Und siehe da, er hatte tatsächlich in einer imaginierten Regenwaldszenerie gespielt. Große Verwirrung machte sich breit und wühlte mich auf. Ich bemerkte, dass ich weinte, und je mehr ich zu Bewusstsein kam, desto heftiger wurde mein Schluchzen, bis mir Sturzbäche aus den Augen strömten und mir Klagejaulen entfuhr, ohne dass ich etwas hätte dagegen tun können. Alles war unbequem, spitz und chaotisch. Das Atmen fiel mir schwer. Eine Pflegerin kam an mein Bett, strich mir zärtlich über den Kopf und ermunterte mich, nichts zurückzuhalten und alles rauszulassen. Ich spürte an meinem Bauch herab und registrierte erleichtert, dass die Schmerzen an den Einschnittstellen erträglich waren. Darunter köchelte jedoch ein Herd des Ungemachs, dessen Ursprung ich erst nicht recht verorten konnte. Nach erneutem in mich gehen verstand ich, woher das kratzige Brennen stammte. Es war der Blasenkatheter. Der Empfindung nach hatte es einiges an Stochern bedurft, um den Gummieingang während der Narkose in mich reinzufriemeln. Ein Gefühl wie nach zu roughem Sex. Ich kam immer mehr in meinem Körper an und konnte das Durcheinander aus Unbehagen immer differenzierter in verschieden schmerzende Leibesinseln ordnen. Da war neben der misslichen Situation in meinem Unterleib noch das stochige Drücken an der Stelle, an der die Infusionsnadel in meinem Handrücken steckte, und eine Art Muskelkater in meinen Schultern, der, so sollte ich später erfahren, Daher rührte, dass während der OP Gas in meinen Bauch gefüllt wurde, um meinen inneren Schissel voneinander zu trennen, und dabei häufig ein bestimmter Nerv gereizt wird, der sein Beleidigtsein von der Zwerchfeldgegend aus bis nach oben hin ausstrahlt. Zurück in meinem Zimmer vollbrachte ich endlich die Tat, auf die ich mich schon seit Tagen gefreut habe. Ich brach meinen mitgebrachten Vorrat an Veggie-Bratlingen an. Die Cashew-Bohnen-Patties und die Gemüse-Käse-Burger waren im Nu verspeist, und ich hätte gerne noch weiter schnabuliert, merkte jedoch, dass ich vorsichtig sein musste, um die angespannte Lage in meiner Körpermitte nicht zusätzlich zu strapazieren. Und so aß ich noch einen Kürbisstern und noch einen und noch einen und wandte mich daraufhin einer anderen Dopaminressource zu, Social Media. Als ich mich einloggte, sprang mir als erstes Annettes erste offizielle Ankündigung des Freibad-Comics entgegen. Ich begrüßte die Gelegenheit, diese Neuigkeit zu teilen und damit sicherzustellen, dass ich für die nächsten 48 Stunden mit liebevollem digitalen Getätschel versorgt sein würde. Die Bettlägerigkeit begann. Die typische, durch den Beatmungsschlauch verursachte Halsreizung ließ mich husten und räuspern, was jedes Mal Schmerz durch meine frischen Wunden zucken ließ. Doch ich hatte zumindest einen größeren Bewegungsspielraum, als ich befürchtet hatte. Zur Seite oder nach oben zu robben ging, wenn ich es achtsam tat. Und dank meines unerwarteten Alleinseins im Dreibettzimmer konnte ich dabei ächzen und stöhnen, ohne jemanden zu irritieren. Ich fand einen guten Kreislauf aus Stille, Handytime, Hörbuch hören und Filme gucken, um mich von meinem Leidenspaket, allen voran der Pein in meinem Urintrakt, abzulenken. Gerade die lieben Interaktionen mit Leuten, die sich nach meinem Wohlbefinden erkundeten, wirkten dahingehend Wunder, und Bo Burnhams brillantes Comedy-Special Inside schaffte es sogar, mich für ein paar Weilen völlig vergessen zu lassen, dass mir gerade ziemlich mies zumute war. Zwischendrin wurde ich regelmäßig von einer jungen Pflegerin besucht, die Blutdruck, Puls und Temperatur maß und auf mein immer wiederkehrendes Heulen liebevoll mit dem Satz reagierte: Da kommt auf einmal so viel hoch, gell? Als sie sich nach vorne beugte, um meinen Urinbeutel zu leeren, fiel ihr eine Art mit Wasser gefülltes Kondom aus dem fülligen Dekolleté. Sie erklärte, das sei ein Kühlbeutel, den sich Frauen, die an der Vagina operiert wurden, in gefrorener Form reinschieben können, um die Schmerzen zu lindern, und den sie sich an so heißen Tagen wie diesen gerne zwischen die Brüste klemme. Abends kam mich meine Mutter besuchen und vollbrachte einen phänomenalen Job darin, mein Klagen und Weinen auszuhalten, mich zu betütteln, zu trösten und meine verspannten Schultern zu massieren. Was gibt es für eine bessere Gelegenheit, um das Band zwischen Eltern und Kindern zu stärken als körperliche Leiden? Sie erzwingen, einander auf einer ganz elementaren Ebene näher zu kommen und führen drastisch vor Augen, was wichtig ist und was nicht. Gegen 20 Uhr bat ich die liebe Pflegerin um Schmerzmittel, die sie versprach, sogleich zu bringen. Nach einer halben Stunde Wartens fragte ich erneut nach, worauf sie meinte, die Kollegin sei gleich fertig mit dem Portionieren. Dieselbe Aussage erhielt ich dann noch zwei weitere Male, bis endlich zwei Stunden später ihre Ablösung von der Nachtschicht mein Zimmer betrat und auf mein pumpiges »Kriege ich jetzt endlich mal was gegen meine Schmerzen?« entgegnete, sie wüsste von nichts und bei der Übergabe sei kein Wort darüber gefallen. Ich entschuldigte mich für meinen Ton, was sie abgebrüht wegwinkte und mir kurze Zeit später eine Dosis köstlichen Novalginsafts überreichte. Etwa 20 Minuten nach dem Ausschlürfen des Mini-Plastikbechers setzte die Wirkung ein. Es war, als würde sich eine warme Decke behutsam über mich schmiegen, und innerhalb weniger Momente war mir alles wunderbar egal. 14.06. Bis 5 Uhr morgens durchgeschlafen und mit einer seltsamen Vorfreude darauf erwacht, heute wieder den ganzen Tag Patientin im Krankenhaus spielen zu dürfen. Der Katheter störte immer noch, aber es hatte auch etwas für sich, die vielleicht erste Nacht meines erwachsenen Lebens ohne Klogangunterbrechung verbracht zu haben. Mein Verdauungssystem war durch ihn so schön kompakt, was sich von der Kanne rechts auf meinem Beistelltischchen in mich hineingoss, floss einfach konstant durch mich hindurch in den Plastikbeutel, der an meinem linken Bettrand angehakt war. Gegen 7 Uhr kam eine Zimmernachbarin an, Maren, in meinem Alter, mit der ich innerhalb weniger Minuten ein freundliches Gespräch begann. Der Armen wurde eröffnet, dass sie noch länger als ich gestern auf ihren OP-Termin würde warten müssen. Nicht nur 4, sondern ganze 7 Stunden solle sie nüchtern auf Station ausharren. Als wir alleine zusammen im Raum waren, offenbarte sie sich als Warrior meines Kalibers, die sich schon seit Tagen in großen Sorgen über ihren relativ unkomplizierten Routineeingriff suhlte. Sie erzählte mir von ihrer stressigen Arbeit als Verkäuferin im DM, bei der die Vorgesetzten der Belegschaft ständig das Gefühl vermitteln, nicht genug getan, zu wenig Regale eingeräumt, zu langsam abkassiert zu haben, sowie ihre herausfordernden Aufgabe als Mutter dreier Kinder. Sie machte auf mich einen taffen, aber doch überforderten, abgenagten Eindruck, als würde das Leben schon viel zu lange an ihren letzten Kräften zehren. Ich fühlte mich ihr einerseits wesensverwandt, aber andererseits auch gar nicht. Wir nahmen die Dinge wahrscheinlich beide schwerer als die meisten, aber im Vergleich zu ihr hatte ich es doch eindeutig leichter. Nach etwa einer Stunde betrat eine Ärztin das Zimmer mit den unheilsschwangeren Worten: Guten Morgen, beziehungsweise werden wir mal sehen, ob das ein guter Morgen für eine von Ihnen sein wird, und verkündete Maren, dass ihre OP aufgrund von Personalmangel auf den nächsten Tag verschoben wurde. Das schmetterte sie total nieder. Ich sprach ihr mein Mitgefühl aus und sagte, dass mich das auch total fertig machen würde. Sie entgegnete bedröppelt: Und weißt du, ich habe das Gefühl, sowas passiert immer nur mir. Worauf ich, nach außen hin bedauernd, aber innerlich darüber jubelnd, das Zimmer nun doch noch einen Tag für mich alleine zu haben, genau dasselbe dachte. Sie ist der Pechvogel, ich bin der Glückspilz. Am Vormittag erlag ich einem unbändigen Fressflash, bei dem ich nach meinen 2 Frühstücksbrötchen noch 3 Packungen Bratlinge vernichtete. Daraufhin verbrachte ich eine lächerlich lange Zeit damit, darüber zu grübeln, ob ich noch genug Extrafutter haben würde, falls ich noch 2 Nächte bleiben sollte, und schrieb aus Angst, nicht beständig die Möglichkeit zu haben, mich mit Essen zu betäuben, meine Mutter an und bat sie, mir noch 5 Packungen mitzubringen. Das Krankenhausessen ist nicht grottig, aber schon ziemlich lieblos. Das Brot ist fad und die warme Mittagsportion wirkt irgendwie wie totes Essen, obwohl es vegetarisch ist. Der Like-Rush meines gestrigen Freibad-Postings klang ab und so fand ich heute wenig Trost im digitalen Zuspruch. Wie mit dem Essen übertrieb ich es auch mit dem Scrollen durch meine Facebook- und Instagram-Feeds, bis es mir zum Hals heraushing. Ich legte das Handy weg und versuchte, die Lust zu mobilisieren, etwas anderes zu machen. Doch in mir regte sich keine Motivation für irgendwas. Die Zeit walzte zäh entlang. 15 Minuten fühlten sich an wie halbe Stunden. Eine dumpfe Schwere legte sich über meinen kleinen Bettkosmos. Durch das Fenster dröhnte Lärm von einer nahegelegenen Baustelle. Anhand jeder Kleinigkeit im Krankenhaus erkennt man, dass sie Resultat jahrtausendelang angehäuften Menschheitswissens ist. Jedes technische Detail, sei es der Haken für Infusionsbeutel, die Bettverstelloptionen oder die Thrombosestrümpfe, alles Früchte der Erkenntnis darüber, wie man das Leiden so minimal wie möglich hält. Besonders die Technik, mit der der Blasenkatheter in meinem Körper fixiert wurde, fasziniert mich. Nachdem der Kunststoffschlauch während der Narkose in meine Harnröhre eingeführt wurde, wurden 5 bis 10 Milliliter destilliertes Wasser durch einen Kanal eingespritzt, der parallel zu dem verlief, aus dem das Urin ausfloss. Dieses Wasser blähte in meiner Blase einen Ballon auf, der den nötigen Widerstand erzeugte, sodass der Katheter drin blieb. Um ihn dann heute zu entfernen, saugte eine Pflegerin mit einer leeren Spritze aus einer Schlauchabzweigung das Wasser wieder heraus und löste somit die Blockade, worauf das obere Ende einfach aus mir herausflutschte. Als mir dann noch eine Stunde später der Zugang an meine Hand gezogen wurde, schnellte mein Wohlbefinden um 300% in die Höhe. Ohne das sperrig schmerzhafte Gefühl zwischen meinen Beinen und an meiner Hand ging es mir viel besser und ich geriet in ein richtiges High darüber, wie frei ich mich auf einmal bewegen konnte. Ich schaute mir den Film El Camino an und dehnte mich dabei. Die Zeit begann wieder zu fließen. Gegen Mittag bekam ich Besuch von der Chirurgin, die mich operiert hatte. Sie hatte einen fahrbaren Bildschirm dabei und fragte mich, ob ich die Fotos sehen wolle, die während des Eingriffs gemacht wurden. Ich zögerte erst, aus Angst, mir damit verstörende Bilder in den Kopf zu setzen, die ich nicht mehr ungesehen machen könnte. Doch meine Neugier, wie es innen so bei mir aussieht, obsiegte. Ich war sehr überrascht, wie klar und deutlich meine Innereien ausgeleuchtet waren. Ich hatte erwartet, schummrig dunkelroten Matsch zu sehen, doch auf den Fotos herrschte hellichter Tag. Meine Gebärmutter sah gar nicht aus wie auf den medizinischen Illustrationen, die ich bisher gesehen habe, mit ihren anmutig geschwungenen Eileitern. Eher so ein plumper Sack mit zwei labberigen Ausläufen. Die Vorher-Nachher-Bilder von der Stelle, an der die Zyste entfernt wurde, waren schon ziemlich bizarr. Vorher ein sich obszön aus den dünnen Eileitern ausstülpendes Geschwulst. Nachher ein kümmerlich zusammengezurrtes Bündel aus Nähten, das aussah, als würde es niemals verheilen. Der Gipfel des Grotesken war jedoch zu erfahren, dass es sich bei meinem Teratom, so heißt diese spezielle Kategorie von Keimzelltumoren, ein Begriff, der sich etymologisch übrigens vom griechischen Terras ableitet, was laut Wikipedia Schreckbild, Monstrosität bedeutet, dass sich also diese Art von raumfordernden Klumpen unter anderem dadurch auszeichnet, dass sie sich aus pluripotenten Stammzellen entwickelt und in ihr somit alle möglichen Gewebearten heranreifen können. Zitat aus Wikipedia. Daher kann es innerhalb der Zyste zur Ausbildung von Gewebestrukturen wie Muskulatur, Knorpel, kleinen Knochen, Haaren und auch völlig ausgebildeten Zähnen kommen. Zitat Ende. Der Chirurgin zufolge enthielt mein Exemplar Haare und Ansätze von Zähnen. Die Natur ist so creepy. Meine Mutter brachte mir am Abend aus einem Missverständnis heraus 8 Packungen Bratlinge statt 5 mit, was mich wiederum in Pein darüber versacken ließ, was für Unmengen an Kalorien ich mir mit diesen Köstlichkeiten zuführen würde. Nachdem sie gegangen war, konnte ich mich nicht beherrschen und verleibte mir 3 der Packungen ein, worauf mich die Scham strangulierte, so ein undisziplinierter Gierschlund zu sein. Die Krönung meiner Selbstgeißelung war, mir zusätzlich noch Vorwürfe dafür zu machen, dass ich mir wegen so einem Scheiß derart den Kopf zerbrach, obwohl ich, auch wenn ich in den nächsten Wochen ein paar Kilo zunehmen sollte, immer noch als unauffälliger Normalo wahrgenommen würde. Es half, mir ein Foto anzusehen, das ich ein paar Stunden vorher von mir aufgenommen hatte, um mich davon zu überzeugen, dass ich mich hier nicht gerade in Zeitraffer zu einem Monsterblob aufblähe. In der Frühe wurde meine traute Einsamkeit wieder durch das Eintreffen anderer Patientinnen unterbrochen. Maren von gestern und die 70-jährige Donna, die sich von der ersten Minute als Plaudertasche zu erkennen gab, die ganz automatisch davon ausging, dass jeder Mensch brennendes Interesse daran hat, ihren ausschweifenden Erzählungen zu lauschen. Erst fand ich es noch rührend, wie sie mir einen Kuscheltierlöwen zeigte, den ihr Sohn geschenkt hatte, mit den Worten, dass sie eine unverwüstliche Löwin sei. Durch ein mitgehörtes Gespräch mit einer Pflegerin erfuhr ich, dass sie wegen Brustkrebs hier war und sprach ihr mein Beileid aus. Auch fand ich es noch charmant, als sie davon erzählte, wie vor einer Weile ihr 7 Jahre altes Handy immer mehr den Geist aufgab, sodass es manchmal nicht mehr klingelte, wenn jemand anrief. Als sie ihrer Familie davon berichtete, zweifelte diese an, dass das Nichthören am Gerät liege und vermutete vielmehr, dass Donna schwerhörig geworden sei oder gar geistig nicht mehr ganz rege. Ein paar Tage später versammelten sich ihre 4 Söhne bei ihr und verkündeten mit ernster Miene, dass sie glauben, dass es das Beste sei, sie in ein Altersheim zu bringen, worauf Donna lauthals protestierte, sie käme bestens allein zurecht und bräuchte kein Heim, in dem ihr Leute vorschreiben, wie sie ihr Leben zu führen habe. Einer der Söhne beschwichtigte, aber schau dir doch wenigstens mal die Broschüre an. Nur mal gucken, dann kannst du dich immer noch dagegen entscheiden. Widerwillig nahm Donna das Prospekt in die Hand, blickte hinein und brach sogleich in Freudentränen aus. In der Broschüre lag ein neues Handy. Nach einer Weile der Zimmernachbarschaft wurde es mir jedoch zu anstrengend, ungefragt von ihren Monologen darüber berieselt zu werden, dass sie niemand für 70 halte, weil sie sich ihr ganzes Leben lang gepflegt habe, dass ihr Enkel sie frecherweise neulich nicht gefragt habe, wie es ihr gehe, und dass die ganz heutige Jugend ja durch das ständige Handyglotzen komplett verdorben sei. Ich brachte es jedoch nicht übers Herz, diese offensichtlich bis ins Mark verängstigten Frau zu vermitteln, dass ich keinen Bock habe, für sie als Seelsorgerin zu freelancen. Und so hörte ich verständnisvoll zu und warf immer wieder ein paar warme Worte ein. Sie hatte eine Angewohnheit, die mich auch bei anderen Leuten auf die Palme bringt. Und zwar entgegnete sie fast allem, was ich sagte, erstmal mit einem Nein, um dann, ohne auf das einzugehen, was ich beigetragen hatte, damit fortzufahren, über sich zu reden. Auch machte es mich fuchsig, dass sie mein schweigendes Lächeln zu den meisten ihrer Hot Takes dahingehend missverstand, dass sie glaubte, ich habe sie nicht verstanden und das eben Gesagte nochmal wiederholte, mit der Stimme, die man gewöhnlich für schlichte Gemüter mit Hörschwierigkeiten verwendet. Als mir schließlich der Nacken anfing weh zu tun vom ganzen Nicken und aufmerksam in ihre Richtung schauen, wurde es mir jedoch zu bunt und ich stand auf, um ein bisschen Gymnastik zu machen, in der Hoffnung, ihr damit halbwegs höflich signalisieren zu können, dass ich für mich sein wollte. Doch sie ließ nicht ab und erteilte mir ungefragt Ratschläge, was für Übungen ich als nächstes machen solle. Es gelang mir dann schließlich, mich von ihr abzukapseln, indem ich mein Training immer mehr auf den Boden verlagerte, wo unser Blickkontakt von meinem Bett unterbrochen wurde, und war heilfroh, endlich nicht mehr der Aufmerksamkeitsforderung dieser Frau ausgeliefert zu sein. Wenige Zeit später kam eine Pflegerin mit meinem Arztbrief ins Zimmer und ich wurde überraschend entlassen. Ich packte meine Sachen und wandte mich zu Donna, um mich von ihr zu verabschieden, doch sie hatte die Augen geschlossen und reagierte nicht auf meine sachte Ansprache. Ich glaube, sie hat sich schlafend gestellt. Meine Mutter holte mich ab und schleppte mein ganzes Zeug in die Wohnung, da ich noch nicht schwer heben darf. Seit mir vor 2 Stunden eröffnet wurde, dass ich nicht wie gestern noch angekündigt bis morgen im Krankenhaus bleiben würde, durchdrängt mich eine seltsame Traurigkeit. Die rührt sicher aus dem abrupten Erwartungs-U-Turn, speist sich aber auch aus der Tatsache, dass ich jetzt wieder auf meinem einsamen Planeten in meiner Dachwohnung ausgesetzt bin, alleine klarkommen muss und der unbarmherzigen Hitze ausgesetzt bin, die am Wochenende bis zu 35 Grad ansteigen soll, ohne baden zu dürfen, wegen der Wunden. Das war kein kleines Intermezzo, aus dem ich vorhin ausgestiegen bin, als ich das Klinikgebäude verlassen habe. Das dauert jetzt noch eine ganze Weile an.